Hi und herzlich willkommen zum Schulpodcast mit Oske und Vollmar.
Ich bin Julia und das eben war Justus. Gemeinsam sprechen wir über Tipps und Tricks rund um die Schule und über Stories aus unserem Alltag. Was ist eigentlich eine schwierige Klasse und wie kann man diese Herausforderung bewältigen und in den Griff kriegen? Das wollen wir uns heute mal näher anschauen. Ich fange mal mit so einer kleinen Geschichte an, wie wir auch auf die ganze Folge gekommen sind. Eine Person aus dem Umfeld, eine Bekannte, hat nach dem Referendariat, anstatt quasi eine feste Stelle zu bekommen, ganz normal, wie man das so kennt, quasi an ihrer normalen Schule eine feste Stelle bekommen, unter der Prämisse, dass sie 2 Jahre eine Abordnung quasi annimmt und wurde dann ja auch ein Stück weit von hier dann an eine IGS abgeordnet und ja, hat dort, wie sie uns quasi schildert, eine schwierige Klasse oder vielleicht sogar mehrere schwierige Klassen, kann man sagen, bei der Anzahl der Stunden.
Eine ganz schwierige Schule, ne?
Eine ganz schwierige Schule.
Das Problem bei ihr ist ja eher, dass an der Schule kein Konzept existiert, ne? Also sie hat uns ja ganz viel erzählt, dass es da drunter und drüber geht, jeder macht, was er will, keiner zieht Konsequenzen, es gibt keine richtigen Regeln.
Ja, also Schule ohne Konzept, sie ist da nicht freiwillig, das spielt ja vielleicht auch nochmal mit rein und insgesamt herausfordernde Klasse. Und da habe ich jetzt zuallererst mal mir gedacht, dass ich dich mal frage, wann erlebst du eigentlich eine Klasse so, also um jetzt mal wegzukommen von dem Wort schwierig, wann erlebst du eine Klasse als herausfordernd?
Ich muss sagen, ich finde es immer dann schwierig, wenn es anfängt, mich persönlich zu stressen. Also beispielsweise, wenn Arbeitsaufträge immer und immer wieder nicht bearbeitet werden, Hausaufgaben vernünftig nie gemacht werden, man bereitet sich nicht auf Klassenarbeiten vor, sodass man sich im Grunde genommen im Kreis dreht und man hat so kein Selbstwirksamkeitserleben. Man steht da und denkt sich, ob ich hierher komme oder nicht, es ändert überhaupt nichts. Das sind Dinge, die finde ich richtig herausfordernd. Dazu gehört natürlich dann auch sowas wie Lärm im Klassenraum, ne? Also dass du irgendwie das Gefühl hast, ich bin der Lage hier nicht her und ich kann meinem Job hier nicht gerecht werden. Ich kriege es nicht hin, das umzusetzen, wofür ich eigentlich hier bin.
Ja, würde ich dir absolut zustimmen. Ich habe ja selber an verschiedenen Schulen Vertretung gemacht, bevor ich an meine Stammschule gekommen bin. Also immer so als, ne, was man so kennt von früher als Feuerwehrlehrkraft. Das war beides mal eine KGS. Und da bin ich absolut auch an meine Grenzen gestoßen, was die einzelnen herausfordernden Klassen, aber auch insgesamt herausfordernde Schülerschaft, ne, so angeht. Also von bedroht werden auf dem Schulhof bis hin zu die Klasse im Klassenraum quasi in den Griff zu bekommen. Das spielte da irgendwie alles so ein bisschen mit rein. Ja, was zu der Klasse im Klassenraum in den Griff bekommen so ein bisschen natürlich auch reinspielt, ist, dass einfach an der Schule dann einfach andere Umgangsformen waren, ne, die ich so vom behüteten Gymnasium gar nicht kannte. Andere Klientel, die haben untereinander einfach ganz anders gesprochen. Also man muss wirklich sagen, während am Gymnasium man sagen kann, die Kinder reden miteinander oder ja, reden mal ein bisschen lauter miteinander, war es an den Schulen und in den Klassen teilweise wirklich anschreien, also sich gegenseitig anschreien, um sich etwas zu sagen.
Ja, kein Satz ohne Schimpfwort, ne?
Genau, war die einzige Umgangsform, die so kannten. Und da bin ich natürlich komplett da rausgefallen aus dem Muster der Kinder, ne? Die hätten vielleicht eine andere Ansprache gebraucht, aber das konnte ich auch nicht. Das konnte ich auch nicht so leisten und wollte ich auch nicht leisten.
Jetzt ist natürlich ganz klar die Frage, wie geht man da mit dieser Situation um? Denn es ist ja offensichtlich keine Lösung, dass alle einfach sagen, oh, ich gehe jetzt nicht mehr hier hin, ich suche mir eine andere Schule. Das geht sicherlich in Einzelfällen, aber das funktioniert nicht für alle, denn dann gibt es die Schule nicht mehr. Und man muss irgendwie einen Weg finden, wie man damit klarkommt, klar.
Beziehungsweise manchmal ist es ja nicht die ganze Schule, sondern wirklich einfach eine herausfordernde Klasse, ne?
Ja, da hast du auch recht. Ich meine, natürlich ist es im Extremfall auch so, dass man sagen kann, ich komme mit dieser Klasse wirklich nicht zurecht, ich möchte bitte diese Klasse abgeben, das geht auch.
Das hat uns sogar mal eine im Praktikum erzählt. Sie hat gesagt, in 20 Jahren oder so ist ihr das noch nie passiert, aber sie hat das Gefühl und also die hatte auch wirklich so viel Erfahrung und die war absolut professionell und ich muss sagen, seitdem mir das wieder eingefallen ist, habe ich auch das Gefühl, dass ich das auch mit einer Klasse habe, aber ja, da hat sich jetzt auch irgendwie durch Stundenplanänderungen so ergeben, dass ich die weiter habe, aber dieses absolute Gefühl, so wie sie es uns damals beschrieben hat, von es passt irgendwie einfach nicht, das kann ich nachvollziehen, was sie meint.
Auf jeden Fall finde ich, ist es super wichtig, ganz früh Elternkontakt aufzubauen und auch einen intensiven Elternkontakt aufzubauen. Die Eltern immer auf dem Laufenden zu halten, was gerade los ist, ne, wie auch die Umgangsformen in der Schule gerade sind. Kommen die Kinder ihren Pflichten nach, machen sie ihre Hausaufgaben, arbeiten sie mit und so weiter. Und das ist eigentlich der wichtigere Punkt. Ich habe das Gefühl, nicht nur an der Gesamtschule, sondern das war auch bei meiner Abordnung an die Grundschule so, es gibt Eltern, denen muss man klar machen, dass sie für die Zukunft ihrer Kinder mitverantwortlich sind. Es gibt da wirklich Eltern, die sich aus der Verantwortung ziehen und der Meinung sind, naja, das ist alles Aufgabe der Schule, ne? Die lernen in der Schule, es geht mich alles nichts an, ich muss da nichts nachfragen, ich kümmere mich um nichts, ich stelle mein Kind was zu essen auf den Tisch und dann ist gut. Und die verstehen auch häufig nicht, dass Regeln den Kindern gut tun und Orientierung bieten, genauso wie eine gewisse Einschränkung der Medien. Dass es nicht zwangsläufig was mit Bestrafung und Bösesein zu tun hat, sondern den Kindern auch einen gewissen Rahmen vorgibt, in dem sie sich bewegen können, wodurch eben Überforderung vermieden wird, ne? Wodurch einfach eine gewisse Grundrichtung vorgegeben ist. Ja, das ist mir immer wieder aufgefallen, dass es Leute gibt, denen du das sagen musst, denen das so nicht bewusst ist. Da gibt es zu Hause sonst absolute Freiheit. Die Kinder können tun und lassen, was sie wollen. Das interessiert niemanden.
Na gut, in einem Fall, in dem es natürlich dann irgendwie auch gefährdend wird, das hattest du ja tatsächlich in der Grundschule öfter, dann auch irgendwie Kontakt mit dem Jugendamt, dass da beraten wird, unterstützt wird. Das, vielleicht ist es auch teilweise einfach Überforderung oder einfach auch das Nichtwissen um diese Probleme, was die Medien und so weiter, also ne, wie viel Schaden, sage ich jetzt mal, man da damit anrichtet, wenn zwischen Hausaufgaben und Lernen irgendwie der Fernseher läuft und das Tablet bedient wird, dass man da dann einfach sagt, okay, vielleicht, dass man die Eltern dann auch nochmal in so eine Richtung beraten kann, denn dafür gibt es ja auch solche Maßnahmen.
Ja, man darf halt an der Stelle nicht vergessen, dass das Jugendamt nicht nur dafür da ist, Kinder in andere Familien zu verbringen, hinzugehen, die Kinder aus der Familie zu reißen, sondern die sind halt auch eine beratende Stelle, ne? Also die vermitteln weiter, die haben gewisse Angebote und beraten auch einfach Eltern, wenn sie Probleme haben. Dafür muss es gar nicht erst dazu kommen, dass ein Kind aus der Familie genommen wird.
Ja, genau. Oder es muss auch nicht dazu kommen, dass man im Sinne von zum Beispiel, dass man Gewalterfahrungen oder so oder in der Familie hat, sondern einfach, wenn man vielleicht auch einfach merkt, die sind absolut einfach überfordert. Vielleicht gibt es große Kinder, kleine Kinder. Vielleicht ist die Mama alleine oder der Papa alleine, dass man da einfach sagt, okay, solche Angebote gibt es.
Hattest du nicht auch mal ein Mädchen in der Klasse noch im Ref, das irgendwie 6 Geschwister hatte oder so? Und die hatten alle ein Zimmer zusammen oder sowas?
Nee, die haben alle im Wohnzimmer geschlafen. Das gab, glaube ich, gar kein richtiges Zimmer. Ja, aber da wäre zum Beispiel auch, dass das Jugendamt einfach mal mit den Eltern guckt, ne, also sowas dann aufzudecken. In dem Kulturkreis war das offensichtlich, also für die war das einfach normal und sie hat das auch irgendwie so gar nicht hinterfragt. Bei ihren Freundinnen hat sie das dann schon gesehen. Aber ja, gut, in so
wenn
einem
das für
Fall,
sie normal ist, ist das ja okay. Die Frage ist ja, wenn eine Belastung auftritt.
Genau,
ne?
Genau, aber die hatte auch schulische Probleme. In so einem Fall würde dann zum Beispiel das Jugendamt einfach mal hingehen und mit den Eltern gucken und dann würde man vielleicht auf die Idee kommen,
dass
man
sie vielleicht einen Arbeitsplatz braucht, ne?
Genau, oder dass man in der Schule bleibt zum Arbeiten, wenn in der Wohnung kein Platz ist. Die Schulen sind ja immer Ewigkeiten offen nachmittags.
Ja, oder genauso, wenn ältere Geschwister dann irgendwie sich um jüngere Geschwister kümmern müssen, weil Eltern miteinander Stress haben, dann den ganzen Tag arbeiten sind oder was auch immer, das funktioniert nicht. Ne? Also sicherlich in gewissem Maße, aber es sind halt Kinder und nicht, ja weiß ich nicht, Aushilfseltern.
Ja, genau.
Ja, ich denke, das ist also ein wichtiger Punkt, da im Elternhaus definitiv anzusetzen. Denn machen wir uns mal jetzt ganz ehrlich keine Illusionen, bei allem Pädagogischen und was man immer denkt, was man alles reißen kann, selbst wenn man einen Ganztag hat, dann sind die da von 8 bis 15 Uhr 20, mit verschiedensten Lehrern, aber immer der gleichen Gruppe, die ja irgendwie auch ein soziales Umfeld bildet und dann einen schon beeinflusst. Und dann gehen die um 15.30 Uhr nach Hause und bis zum nächsten Morgen um 8 sind die zu Hause und sind da mit Leuten zusammen, die für sie eine hohe Bedeutung haben, schon seit Jahren hatten und die einfach auch einen riesigen Einfluss machen, ne? Also nicht nur die Familie, sondern auch die Freunde irgendwie dann im privaten Umfeld. Das macht was. Und ich bin nicht der Meinung, dass wir da mit unseren 4, wenn wir Glück haben, 6 Stunden Unterricht in einer Klasse, die wir so haben, wirklich was reißen können ohne die Eltern.
Ja, zumal ich auch einfach finde, mit den Eltern zu kooperieren, bedeutet halt auch, dass das Kind so ein bisschen merkt, und das soll ja auch gar nicht irgendwie immer so sein im Sinne von, man verbündet sich, sondern das Kind merkt irgendwie, alle ziehen an einem Strang. Die Eltern wissen um die Problematik mit den Hausaufgaben, der Lehrer weiß darum, weißt du, und man kann einfach dann gemeinsam gucken, wie kann man das Kind in die richtige Richtung wieder setzen, wie kann man da unterstützen, und meistens so 2-3 Rückmeldungen reichen ja dann schon zu den Elternhäusern, dass man wirklich auch merkt, vom einen auf den anderen Tag, ah ja, gut, dass ich noch mal...
Ja, kommt natürlich immer aufs Elternhaus an, ne? Es gibt schon auch, ich habe immer wieder von Kollegen gehört an Gesamtschulen, die mit Elternhäusern sprechen, da kommt gar nichts. Das ist denen scheißegal.
Gut, aber dann kannst du die Maßnahmen auch einfach direkt, ne?
Ja, genau. Dann muss er halt einen Schritt weitergehen. Da muss was kommen.
Also an der einen Gesamtschule, an der ich war, hatte ich auch nur Kontakt zu 2 Eltern. Und bei beiden war es sozusagen so, dass die Eltern mit dem Kind gegen die Schule gearbeitet haben. Und dann habe ich das auch unterlassen, immer weiter quasi Rückmeldung zu geben. Das ist vorgefallen, weil das nichts gebracht hat. Sondern es wurde sich quasi gemeinsam auf die Seite des Jugendlichen geschlagen, der eine absolut verzerrte Wahrnehmung von den Dingen hatte im Unterricht. Und dann habe ich das auch gelassen. Dann habe ich mir...
Ja, das muss man dann irgendwie aufarbeiten mit den Eltern, ne? Also ist, habe ich auch häufiger schon mitbekommen. Schwierig.
Weitere Möglichkeiten wäre natürlich, sich Hilfe bei Kollegen zu holen. Wen man da immer empfehlen kann, ist natürlich der Sportlehrer oder die Sportlehrerin. Einfach aus dem Grund, weil die Sportlehrkräfte vielleicht einfach auch nochmal die Personen sind, die da irgendwie besondere Methoden eingeübt haben, wie es ganz schnell still werden kann im Raum oder wie man nach einer Phase, in der alle verteilt waren, schnell wieder zusammenkommt. Und das kann man sich ja einfach irgendwie abgucken und dann auch für den Klassenraum umsetzen. Oder natürlich die Klassenlehrkraft, die hat ja sehr viel mehr Stunden meistens als die Fachlehrer in der Klasse. Die kennt die damit auch besser und hat einfach auch nochmal andere Einblicke. Mit welcher Belohnung könnte man die Klasse bekommen? Wer hat vielleicht auch im Moment Konflikte mit wem, dass man dann einfach in seinem Fachunterricht auf sowas achten kann, wer nebeneinander sitzt oder so.
Ja, plus natürlich auch Absprachen im Klassenkollegium, ne? Also klar, einerseits Absprachen mit dem Elternhaus. Andererseits aber auch Absprachen im Kollegium, dass ganz klar ist, wir ziehen nicht nur irgendwie als eine Person mit dem Elternhaus an einem Strang, sondern natürlich das ganze Kollegium steht dahinter und arbeitet mit den Eltern gemeinsam an Erziehung und Ausbildung der Kinder. Ne? So sollte es ja eigentlich sein.
Ja, die Jahrgangskoordination oder irgendjemand anderen aus der Schulleitung kann man sich natürlich auch immer mit ins Boot holen. So war das bei mir damals auch an der Gesamtschule, bei diesen besagten 2 Eltern, mit denen ich da auch versucht habe, Elterngespräche zu führen, was nicht so erfolgreich war. Da hatte man einfach nochmal jemanden, der so ein bisschen offizieller war und der natürlich auch bei Erziehungs- oder dann auch insbesondere bei Ordnungsmaßnahmen natürlich auch Möglichkeiten hat, dann direkt zu sagen, okay, Klassenkonferenz, der und der Beschluss, so haben wir das oder so handhaben wir solche Vorfälle in unserer Schule. Bei uns gab es dann auch so ein schulinternes Konzept dafür. Das Ganze nannte sich Trainingsraum. Und ja, was man darunter versteht, ist quasi im Sinne von, dass man dort trainiert, über sein Fehlverhalten zu reflektieren. Das Ganze hat so funktioniert, dass man im Unterricht eine sozusagen symbolisch eine gelbe Karte, eine Verwarnung bekommen hat, dann eine gelbe Karte und als letztes dann eine rote Karte. Dazwischen wurden quasi immer so Reflexionsfragen den Kindern gestellt. So wie das Ganze genau funktionierte, kann ich ja nochmal in einer Podcast-Folge erzählen. Auf jeden Fall nach der roten Karte ist man sozusagen in den Trainingsraum gekommen. Da war immer eine Lehrkraft vorhanden und die hat dann gemeinsam mit den Kindern, man hat dann auch so eine Laufzettel bekommen und die hat dann gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern das Ganze reflektiert und danach kamen die zurück in den Unterricht.
Ja, das war ja im Grunde genommen ganz viel drumherum. Jetzt stellt sich natürlich auch irgendwo die Frage, was kann ich in meinem Unterricht selbst machen? Und ich finde, es beginnt eigentlich schon vor der Unterrichtsstunde selbst, nämlich mit der Vorbereitung. Wenn man in diesen Raum reinkommt, dann sollte man schon vorher wissen, in der ersten Stunde direkt, wer ist das und wer sitzt wo, wie sehen die aus? Du musst genau wissen, wie wer heißt, um einfach direkt die Person ansprechen zu können. Aus meiner Erfahrung macht das einen Riesenunterschied, wenn du die Kinder sofort mit Namen ansprechen kannst. Und sie haben auch dann das Gefühl, boah, da hat sich jemand vorbereitet und sind erstmal ein bisschen vorsichtiger. Ne? Also das ist irgendwie so ein bisschen, ich habe das Gefühl, das macht was mit denen, oder? Wie ist da deine Erfahrung?
Ich habe es leider nicht gemacht an beiden Schulen, an denen ich war, in denen ich schwierige Klassen hatte.
Na, herzlichen Glückwunsch.
Ja, aber ich muss auch sagen, von den ganz schlimmen wusste ich die Namen. Und ich glaube, dass es auch was damit zu tun hat, dass die das Gefühl haben, sie werden wahrgenommen. Also nicht nur als, keine Ahnung, schwierige 9C, 10B, was weiß ich.
Sondern meinst du als Individuum mit einem Namen?
Genau, dass man, ne, dass man vernünftig angesprochen wird. In Sport ist es natürlich nochmal umso wichtiger, weil da können auch einfach schnell Gefahrensituationen entstehen. Das habe ich dann auch lernen müssen, dass eine Turnmatte gefährlich werden kann.
Was ist passiert?
Das war, ich weiß nicht, zum Aufwärmen oder so, Brennball. Und dann haben sie, das war eine 9. Klasse, eine Hauptschulklasse, und dann haben sie die Matten genommen, also die Turnmatten, die sie so hinlegen mussten, ne, ja, als diese Station, wo man so lang rennt, und haben die genommen, und das waren wirklich halt große, kräftige Kerle, da waren irgendwie nur zwei Mädchen in der Klasse, die haben sich dann verkrümelt, ich mich dann auch, weil es einfach nicht ging, und dann haben die damit geworfen, also so Frisbee-mäßig durch die Halle.
Hä? Ich dachte, ihr habt Brennball gespielt.
Ja, aber die, als sie aufbauen sollten. Ja, da, okay, wusste ich ja noch nicht um das Ausmaß, was mich erwartet. Danach hatte ich die Namen dann drauf, aber in der ersten Stunde habe ich mir so gedacht, ne, das kann ja schon nicht so schlimm werden.
Das ist der Moment, in dem du dir gesagt hast, das passiert mir nicht nochmal.
Ich bin in Deckung gegangen.
Ja, ja, ach, die Gemini.
Dann zum Thema Wertschätzung ist natürlich auch noch, was wir eben gesagt haben, mit als Individuum wahrnehmen, wenn sowas ist wie Geburtstage oder so. Oder wenn man zum Beispiel mitbekommt, dass jemand Ramadan macht oder Zuckerfest oder irgendwas, dass man dann zum Beispiel einfach mal ganz gezielt sich diesen kleinen Moment nimmt und sagt, hier, oder was weiß ich, Konfirmation, das können ja verschiedene Feste sein, ne? Wenn man das irgendwie mitbekommt, dass man einfach mal diesen kurzen Moment dich nimmt und irgendwie beglückwünscht oder einfach mal fragt.
Ja, ich finde, es hat ja auch was mit Offenheit, Interesse und Menschlichkeit zu tun, ne? Also wirklich dann Interesse an der Person zu haben und dem, was diese Person noch mit sich bringt, außer Schüler in dieser Klasse zu sein oder Schülerin. Und ich finde, das hat auch was mit Akzeptanz und gegenseitigem Respekt zu tun, ne? Also ein bisschen wahrzunehmen, wie der andere Mensch ist und wie es ihm geht und was er so macht. Und ich finde, das macht ganz viel im Punkto Schülerinnen und Schüler für sich gewinnen und miteinander wertschätzend umzugehen.
Ja klar, es macht natürlich die Hürde, also wenn man schlecht behandelt wird, dann ist die Hürde natürlich auch niedriger als Schülerin oder als Schüler, den Lehrer quasi schlecht zu behandeln. Aber wenn du immer das Gefühl hast, oh, der ist so nett und der ist mal so, ne, so interessiert an uns, dann ist auch vielleicht einfach so ab einem gewissen Punkt dieses, nein, das können wir jetzt nicht machen. Jetzt.
Es ist halt auch ganz einfach, ne? Respekt bekommt man nur, wenn man auch denselben geht. Das ist, glaube ich, aus einem Kontra-K-Lied. Aber ich finde es immer wieder passend. Wenn du jemanden nicht respektierst,
ja, dann musst du nicht
wie erwarten. Kommst du dann darauf, ja, dass die dich respektieren sollen? Genau. Das funktioniert nicht.
Ja. Als weitere Ebene mit vorbereitet sein ist natürlich die Unterrichtsplanung an sich. Und da ist es absolut wichtig, dass der Unterricht quasi genau durchgeplant ist. Und damit ist hauptsächlich auch gemeint, dass es super wenig Leerlauf gibt. Also alles, ne, das ist ja auch hier von Kunin, eine der Dimensionen. Wie nennt er das? Fluss?
Ja, ja, Unterrichtsfluss. Unterrichtsfluss.
Genau, das ist einfach immer wirklich von einem zum anderen immer weiter. Also, dass man immer schon auf seine Planung guckt und anbahnt, was kommt als nächstes und schon irgendwie was bereitlegt oder schon anschreibt, dass da möglichst wenig,
ja, möglichst wenig Raum für Zeug, was da nicht hingehört, ne?
Ja, genau.
Wie zum Beispiel mit den Matten. Das einfach ganz klar ist, jetzt aufbauen, 30 Sekunden, zack, zack, zack.
Das habe ich gesagt.
Ja, oh, hier wie nee.
Nein, wirklich. Krass. Ich kann es ja irgendwann nochmal ausführlicher erzählen, aber ich habe es gesagt. Und es hat einfach, also das hat einfach niemanden interessiert und es ist einfach innerhalb von 5 Sekunden, also wie gesagt, ich hätte auch niemals gedacht, dass Turnmatten, ab jetzt weiß ich es, ne? Also wenn mir jemand sagt, okay, irgendwie schwierige Klasse oder da ist jemand drin, keine Ahnung, Impulsdings.
Direkt kommt ja nicht auf die Idee, die Turnmatten als Frisbee zu verwenden, alle mit großen Augen. Wie kommen sie denn darauf? Denkt immer dran, ja, es muss eingegeben haben.
Ja, es gab eine ganze Klasse. Von daher, genau, also möglichst wenig Leerlauf von einer Unterrichtsphase in die andere flüssig. Da geht's auch gar nicht darum, irgendwie, dass Stress gemacht werden soll, sondern einfach, ne, weil Stress und Überforderung könnte dann auch wieder problematisch sein, sondern einfach, damit kein Leerlauf für Dummheiten und Langeweile entsteht, in der man dann irgendwie anfängt, den
Vordermann, Nachbarn zu pieksen,
genau,
ne?
Genau.
Ja, ja, genau, die Klassiker. Zu kippeln, durch die Klasse zu rufen und
genau,
so weiter.
Genau, aufzustehen und irgendwas wegzuwerfen, nebenbei dem anderen eins überzuziehen, ne? Also solche, ja, Geschichten.
Ich finde, ein weiterer Punkt, was den Unterricht selbst angeht, ist gezielte Öffnung und Schließung von Unterricht und Unterrichtsphasen. Und gerade wenn da eine Klasse ist, von der man weiß, dass sie ja nicht einfach handelbar ist, würde ich sagen, man sollte am Anfang alles über die Lehrkraft steuern, den Unterricht erstmal komplett schließen, das heißt auf allen Ebenen. Also methodisch, inhaltlich, personal, sozial und organisatorisch. Das heißt, den Schülerinnen und Schülern hier gar keine Wahlmöglichkeit lassen. Es ist eine ganz klare Ansage und der wird gefolgt und dann geht's geradeaus. Und ja, entsprechend dann auch wenig dezentral zu arbeiten. Also keine Experimente, keine Partnerarbeit, keine Gruppenarbeit. Solange bis man halt merkt, okay, so langsam läuft das. Oder bis man auch mal versucht, gezielt Einzelnen, die sich irgendwie schon auch bemühen, mehr Verantwortung zu übertragen, dann das entstehende positive Verhalten natürlich ganz klar individuell zu loben und auch mit Freiheiten zu belohnen, damit alle anderen sehen, okay, krass, wenn ich das hier vernünftig mache, dann bekomme ich auch Freiheiten, dann darf ich mehr Dinge, dann darf ich zum Beispiel außerhalb des Klassenraums arbeiten und so weiter. Ne?
Dazu gehört natürlich auch absolut konsequentes und vorhersehbares Handeln. Ne? Also mit dem Trainingsraumkonzept war das ja zum Beispiel an meiner einen Schule schon zu 100% festgelegt, wie das Ganze abläuft. Aber auch ansonsten sollte man sich genau überlegen, was man ausspricht und was dann für eine Konsequenz kommt. Also,
meinst du nicht, ich erzähle irgendeinen und dann kann ich es gar nicht durchziehen, ne?
Genau, also mittlerweile muss ich echt sagen, wenn ich jetzt nochmal so eine Klasse hätte und an der Schule ist kein Konzept, dann würde ich mir einfach wirklich einen Maßnahmenkatalog, ne, so wie Bußgeldkatalog, würde ich mir einfach wirklich genau überlegen, wenn diese und diese Sachen passieren, dann würde ich das und das machen, damit es auch Sachen sind, die umsetzbar bleiben, ne? Und nicht, dass du sowas ankündigst wie, wenn das noch einmal passiert, dann bleibt ihr alle länger. Und dann passiert es nochmal.
Verdammt, ich will ja nicht länger bleiben.
Ja, und dann willst du selber nicht länger bleiben oder kannst auch gar nicht länger bleiben. Beziehungsweise mit diesem länger bleiben habe ich eh schon, das habe ich jetzt auch an meiner neuen Schule, da müssen ja die Eltern benachrichtigt sein. Ne?
Ja, weil, das ist schwierig.
Und das ist halt schwierig. Man muss was sein, sowas wie auf die Bank setzen in Sport, ne, das ist, glaube ich, so der Klassiker. Oder rausgeschickt werden im Klassenraum. Das ist so das, was man sonst so kennt.
Ja, im Idealfall ist es natürlich auch so, dass das mit den Schülerinnen und Schülern besprochen ist. Dass die genau wissen, die Konsequenz hat was mit meinem Verhalten zu tun, erfolgt unmittelbar und ich weiß, was mich erwartet. Ne?
Ja,
zumindest in einem gewissen Rahmen.
Genau, aber wenn man zum Beispiel sagt, irgendwie es gab Schubsereien oder so im Sportspiel und du hast schon zweimal verwarnt, ist es ja, finde ich, eine unmittelbare Konsequenz, ja, dass man das Spiel verlassen muss, zumindest für diesen Moment. Der nächste Punkt betrifft die Lernziele und die notwendigen Erziehungsaufgaben im Unterricht. Dass man sich immer wieder fragen sollte, ist, also zum Beispiel, wenn ein Mindest- und ein Maximalziel festgelegt werden, dass man sich fragt, ob es nicht reicht, wenn das Mindestziel in der Stunde erreicht wird und man dafür mehr erziehen konnte und auf einzelne Schüler besser eingehen kann und Streitigkeiten untereinander oder Fehlverhalten besser zu sanktionieren. Also zum Beispiel im Badminton. Wenn das Mindestziel war, dass man den Vorhand über Kopf clear gegen einen halbaktiven Gegner macht und das Maximalziel wäre gegen einen aktiven Gegner, dass man sich dann fragt, ist es wirklich so wichtig, dass man jetzt gegen einen aktiven Gegner spielt, wenn es zum Beispiel vorher insgesamt auf den Feldern immer wieder dazu kam, dass sie sich geschubst haben oder ja, mit dem Schläger gehauen.
Oder auch im Klassenunterricht, ne? Nehmen wir mal Englisch, Vergangenheitsform. Natürlich hättest du es gerne, dass sie am Ende in der Lage sind, das frei in einem Gespräch anzuwenden. Aber ne, du sagst dir dann, okay, wir brauchen hier gerade eigentlich viel mehr Erziehung. Auch völlig okay, wenn sie das jetzt erstmal nur in einem geschlossenen Kontext schriftlich machen.
Genau, weil man dann sagt, ich schließe jetzt die Situation, ihr geht jetzt weg von eurem Nachbarn, dem ihr die ganze Zeit ne eins überhauen wollt oder euch ablenken wollt, was auch immer. Und dann geht das Ganze...
Ja, ja, dass halt an dem Punkt die Erziehung einfach
genau,
vorgeht.
Genau, ist es dann einfach an dem Punkt einfach mal zu Ende mit Partnerarbeit, genau.
Ja, dann finde ich, ist auch, wenn man mal so überlegt in Richtung wirklich so Key-Tipps, ein großer Punkt, wenn man den Boss der Klasse rausfindet und sich den auf seine Seite zieht.
Ich habe es gemacht
also,
und geschafft.
Ja, geil, erzähl mal gleich.
Bei mir war es eine Bossin.
Ja, sag.
Also bei mir war es eine Bossin in Klasse 7. Ich hatte richtig schnell raus, wer die Bossin ist. Und ich habe einfach... Ich will nicht sagen, Sonderbehandlung war es gar nicht, aber ich habe ihr so kleine Sachen zugestanden, die anderen halt nicht hatten. Ne? Also wenn wir zum Beispiel auf dem Weg in die Sporthalle waren und sie fragt so, können wir heute zum Aufwärmen, keine Ahnung, Bienenkönigin spielen? Dann habe ich so mir gedacht, ja, ich hatte zwar auch ein Aufwärmen, aber das kann ich ja dann auch ersetzen. Und dann habe ich halt ihr Spiel genommen. Und dadurch war sie so ein bisschen, das hat einfach für sie dann so ein paar Sympathiepunkte ausgemacht. Aber andererseits war das dann so, dass sie dann absolut, ich habe ja gesagt, die haben untereinander nicht gesprochen, sondern geschrien. Und wenn es dann zum Beispiel unruhig war und sie auch auf meine Signale nicht gehört haben, sowas wie pfeifen und zusammenkommen und runterzählen, dann hat halt einfach manchmal da der Boss, also die Bossin, ja, ihre Mitschüler so etwas lautstärker und mit Nachdruck aufgefordert, jetzt mal ruhig zu sein, weil es weitergehen soll.
Ein Punkt, der natürlich mit einzelnen Schülerinnen und Schülern auch zusammenhängt, ist Choose Your Battles. Also such dir ganz klar aus, welchen Kampf lohnt es sich zu kämpfen und welchen Kampf will ich kämpfen und welchen nicht. Ist es wirklich so, so wichtig, dass hinten links das eine Kind jetzt zum 130. Mal seinen Tisch nicht vernünftig aufgeräumt hat und im Chaos versinkt und du dafür Zeit opferst, um da hinten wieder zu sortieren mit ihm und letzten Endes die Zeit auch sinnvoller für die ganze Klasse nutzen könntest oder dass vorne einer jetzt einen Riesenbleistift ausgepackt hat in Klasse 5 und das super witzig findet oder sagst du dir, ey, wirklich nicht notwendig gerade. Gehst dann nur kurz hin, guckst das Kind an und die Sache ist klar und es geht weiter, ne?
Absolut. Ich finde sogar Choose Your Battles auch in nicht schwierigen Klassen, seitdem ich das so für mich rausgedingst habe, frage ich mich das immer wieder. Also zum Beispiel hat mir letztens einer, da mussten sie beim Hörverstehen so eine Globaleinschätzung machen der Situation. Das war Anfängerunterricht und der hat mir halt hingeschrieben, sie glotzt auf ihr Smartphone oder so. Und das war wirklich nicht... Also sie hat einfach nur aufs Handy geguckt und auch nicht gestarrt oder so.
Es ging um eine Aufgabe oder was?
Ja, sie sollten also beim Hörverstehen, ne, so globalverständnismäßig einordnen, ja. was da jetzt gleich irgendwie kommt. Und ich habe das irgendwie bei ihm eingesammelt und habe das halt so gesehen. Und dann hat es halt auch einfach ausgereicht, mit einer hochgezogenen Augenbraue dieses Blatt zurückzugeben, auf das Wort zu zeigen. Und so dem ist die Röte schon ins Gesicht gestiegen. Und das hat halt absolut ausgereicht. Dafür musst du nicht irgendwie vor die Tür holen und sagen, so, das ist notiert und so weiter. Ne? Manchmal reichen dann einfach solche kleinen Gesten.
Naja gut, und natürlich sollte man bei allem, was man an Eingrenzung und Verstärkung von Verhalten bekommen möchte, auch wissen, wie man die Schülerinnen und Schüler am besten... ja, letzten Endes dahin zieht, wo man sie haben will, ne? Also welche Bestrafung funktioniert besonders gut, weil sie die Schülerinnen und Schüler halt an einer Stelle trifft, an der sie irgendwie empfindlich sind? Und umgekehrt auch, welche Belohnung funktioniert besonders gut, weil sie darauf gut anspringen, ne? Also weiß ich jetzt nicht. Zum Beispiel ist ihnen ihre Nachmittagszeit super heilig, sie passen im Unterricht überhaupt nicht auf. Dann kann man halt darüber sprechen, ob Nachsitzen vielleicht sinnvoll ist. Ne? Weil dann eben klar ist, okay, diese super heilige Zeit nachmittags, die sie haben, die wird ihnen entzogen, weil sie nicht vernünftig mitarbeiten. Umgekehrt, beim Verstärken von Verhalten, du merkst, die Klasse springt total gut darauf an, Minuten zu sammeln. Und wenn sie eine bestimmte Anzahl voll haben, macht man was Besonderes. Ja, dann macht das natürlich. Ne? Also dann kannst du ja auch sagen, pro Unterrichtsstunde kann man bis zu 5 Minuten sammeln. Natürlich kann man auch am Ende der Unterrichtsstunde Minuten verloren haben, auch bis zu 5. Und wenn du nach und nach merkst, okay, das funktioniert immer besser, reduzier halt die Minuten. Dann kann man pro Stunde vielleicht nur noch 3 Minuten erhalten. Aber wenn das mit der Klasse gut funktioniert und die Klasse gut darauf anspringt, ja, dann los, auf geht's. Wichtig ist nur, dass dann alle zusammenarbeiten und die Kollegen im Klassenteam das natürlich mitziehen.
Ja, genau. Die Noten gehen natürlich in eine ähnliche Richtung, ne? Also die Frage nach, mit was kann man Druck ausüben? Meiner Erfahrung nach, ich hätte das niemals gedacht, bevor ich an diesen anderen beiden Schulen Vertretung gemacht habe, dass, also nach meiner Ref-Zeit quasi, aus meiner Ref-Erfahrung habe ich immer das Gefühl gehabt, dass Noten auch am Ende so ein Druckmittel waren, ne? Dass man gesagt hat, so das geht auch so nicht weiter und das spiegelt sich dann auch in der Mitarbeit und so weiter wieder. In den anderen beiden Schulen, wie gesagt, in der Vertretung, da hat die Notenkeule gar nichts geändert. Das war denen absolut egal und an der Schule, in der ich jetzt wieder bin, ist es auch so, dass den Kindern ihre Leistungen wichtig sind und dass man darüber dann auch mit ihnen argumentieren kann und sagen kann, ne, das kann keine 2 mehr sein, wenn du permanent hier störst, denn das bedeutet, dass du auch einfach gar nicht richtig mitmachst.
Ich habe immer das Gefühl, es kommt ganz auf das Kind an, was vor einem steht. Und wenn die Kinder Ziele haben, auf die sie hinarbeiten und ihnen bewusst ist, dass sie dafür ein gewisses Notenbild brauchen, dann reagieren sie gut darauf. Aber Kinder, die noch keine Ziele haben oder die völlig, sowieso völlig ziellos unterwegs sind, bei denen funktioniert es überhaupt nicht. Das war in der Grundschule so, das war in der 5., 6. Klasse so, ist in der 10. Klasse genauso. Also meiner Erfahrung nach war es immer so, wenn die Schüler ziellos unterwegs waren, sie sind so, ja, ich gehe zur Schule, weil ich halt hierher muss, dann kannst du Notendruck in die Tonne schmeißen. Hat bisher bei mir nicht dann geklappt.
Ja, beziehungsweise wenn man das auch merkt, dass es beim Elternhaus genau dieselbe Einstellung ist. Es ist quasi, dass Schule da egal ist. Ne, wenn man das im ersten Kontakt merkt, dass da irgendwie auch Abschlüsse und Noten und irgendwelche zentralen Abschlussprüfungen, dass da gar kein Bewusstsein dafür ist, dass das wichtig sein könnte, dann braucht man damit nicht zu kommen.
War es nicht so an der Gesamtschule, an der du warst, dass du da auch über Noten gesprochen hast und dann hat dir ein Schüler ins Gesicht gesagt, ist mir doch egal, ich mach sowieso Hartz IV?
Ja, genau.
Krass, das ist so erschreckend.
Das kam nicht nur einmal vor. Das kam wirklich mehrmals vor. Und deswegen habe ich ja gesagt, im Referendariat habe ich das niemals so wahrgenommen. Da war das für mich, da war das immer so ein absoluter auch Türöffner dazu zu sagen, ne, auch wenn man da mit den Eltern, aber da habe ich halt das erste Mal gemerkt und habe gemerkt, krass, das ist null, also das ist für sie eine Zahl. Das hat keinerlei Relevanz.
Heftig. Alles klar. Machst du die Zusammenfassung?
Also, es gibt verschiedene Maßnahmen abseits vom Unterricht. Da spielt einmal das Elternhaus eine Rolle, mit denen man zusammenarbeiten kann. Hilfe bei Kolleginnen und Kollegen. Schulleitung eventuell oder Stufenleitung, Stufenkoordination, je nachdem, wer bei dir vielleicht im Jahrgang da verantwortlich ist. Da zählt auch das Schulkonzept zu.
Und Institutionen, ne? So wie das Jugendamt beispielsweise, Jugendhilfe und so weiter.
Genau, das hätte ich jetzt zum Elternhaus noch gezählt. Und dann Maßnahmen innerhalb des Unterrichts, die dir helfen können, mit einer schwierigen Klasse umzugehen. Also die Vorbereitung, Kinder individuell wahrzunehmen und wertzuschätzen. Dann die Unterrichtsplanung, dass möglichst alles im Fluss ist, möglichst geschlossen, zentral, nicht 1000 Arbeitsblätter. Und natürlich konsequentes Verhalten mit vorhersehbaren Konsequenzen. In dem Entweder-Oder heute möchte ich mal was von dir wissen, was du mir tatsächlich auch noch nie verraten hast.
Ehrlich?
Ja.
Okay.
Spannend. Hältst du dich für einen besseren Englischlehrer, also Fremdsprachenlehrer oder Sportlehrer?
Das ist eine schwere Frage.
Ja, du hast jetzt auch null vorbereitet, aber ich wollte es einfach mal so ganz...
Ich würde sagen, ich halte mich für einen besseren Sportlehrer. Ich habe, vielleicht ist es auch so ein Kontrasteffekt, ich habe das Gefühl, dass es viel krassere Englischlehrer gibt an der Schule und ich habe auch das Gefühl, dass ich mir einen Sportleistungskurs zutraue und auch schon gemacht habe, vor einem Englischleistungskurs aber irgendwie so ein bisschen zurückschrecke. Das soll nicht heißen, dass ich in Englisch nicht klarkomme, ne? Also ich bereite schon auch vernünftig meinen Unterricht vor und ich denke auch, die nehmen da was draus mit und ja, aber ich würde tatsächlich sagen Sport. Was denkst du?
Was ich über dich denke oder was
ja,
ich...
Ja, beides finde ich tatsächlich interessant.
Also ich sage erstmal, was ich über mich denke und dann, was, ob ich denke, dass über dich das...
Ja.
Nein, warte, sag du, was du bei mir denkst.
Jetzt sag erstmal, ja, was
okay.
du...
Also ich halte mich für einen besseren Fremdsprachenlehrer als Sportlehrer.
Okay, warum?
Ich habe das Gefühl, dass man in Sport einfach weniger... Ich weiß nicht. Es ist schon so, dass ich eine Leidenschaft dafür habe, aber ich glaube, ich kann das manchmal weniger rüberbringen als bei der Fremdsprache, weil es viele Themen gibt, mit denen ich mich nicht identifiziere. Also zum Beispiel an Basketball habe ich selber einfach wirklich null Spaß. Und ja, in der Fremdsprache ist irgendwie, kann alles so ganz so schnell so spielerisch sein. Und ich meine, bei Sport ist ja eigentlich auch viel so spielerisch, aber nicht so kreativ. Und irgendwie dieses Kreative mag ich dann manchmal so mit bunten Blättern oder mit so Sachen, dass man sich so was Kleines bastelt, so ein Sprechfächer. Und mit dem stellt man dann was vor. Und dann bin ich immer so ganz stolz, wenn die irgendwas machen. Und wenn ich bei Sport, ich meine, da sieht man ja teilweise größere Effekte, wer plötzlich einen Handstand kann. Aber irgendwie macht mich das da einfach, das erfüllt mich einfach weniger. Also das erfüllt mich weniger und daher denke ich, bin ich ein besserer Fremdsprache, also ein besserer Französischlehrerin als Sportlehrerin.
Krass. Ich muss sagen, ich hätte das bei dir auch nicht einschätzen können.
Nee?
Mm-mm. Also so von dem her, was du immer so sagst, also du sagst ja schon, dass Jungs gerade dann Frau als Sportlehrerin häufiger in Frage stellen.
Darüber müssen wir mal eine Folge machen.
Ja, ich weiß, dass das dann schon auch irgendwie, ne, das ist hart, das ist echt irgendwie auch, weiß ich nicht. Und von daher hätte ich vielleicht sogar tatsächlich gesagt, dir macht Französisch mehr Spaß. Aber ich weiß auch, dass du lange gesagt hast, so eine französische Oberstufe weiß ich nicht, Sport kann ich mir eher vorstellen.
Das stimmt auch. Und aktuell habe ich zum Beispiel einen Schüler, der muss in der 10. Klasse so eine Abschlussprüfung machen. Und der wird inklusiv unterrichtet und der hat auch eine Einschränkung. Also der kann definitiv nicht normal geprüft werden. Da ist jetzt die Regelung, dass er eine Theorieprüfung bekommt. Und da habe ich jetzt auch wirklich so eine, ja, fast schon eine oberstufengemäße Arbeit entwickelt, mit Anforderungsbereichen und so weiter. Und da habe ich schon so gemerkt, auch Texte nochmal durchzugucken und ihn so vorzubereiten, dass mir das auf jeden Fall auch Spaß macht. Aber vielleicht kommt es auch einfach mit den Jahren, dass ich in Sport mich irgendwie wohler fühle. Aber ich halte mich auf jeden Fall aktuell für eine bessere Fremdsprachenlehrerin als Sportlehrerin, ne? Aber das heißt, wie bei dir auch, das heißt nicht, dass ich jetzt in Sport irgendwie denke, dass ich da komplett inkompetent bin. Aber wenn ich mich quasi sagen müsste, wo bin ich 10 von 10 und wo 9 von 10, dann würde das so ausfallen. Und bei dir hätte ich tatsächlich auch getippt, dass du bei Sport mehr, dass da irgendwie dann doch dein Herz mehr, ein bisschen mehr für schlägt.
Ja, schon. Also ich mag die Sprache unglaublich gerne, ich spreche sie gerne und ich vermittle auch diesen Spaß an der Sprache gerne. Ja, aber ich weiß nicht. Also aber ich habe auch das Gefühl, je jünger die Klassen und je eher es wirklich um einen Spracherwerb geht, desto mehr Spaß macht mir das
noch. Oh ja, oh ja.
Weißt du, wie ich meine?
Ja, ja, auf jeden Fall.
Absolut. Und dann aber irgendwie Romane zu wälzen und von rechts nach links zu analysieren, ist überhaupt nicht mein Ding.
Ja, obwohl, da habe ich ja auch mit einer Klasse richtig gute Erfahrungen. Da habe ich den kleinen Prinzen gelesen und das jetzt schon zum zweiten Mal. Das hat mir am Ende richtig Spaß gemacht. Ja, keine Ahnung. Aber witzig. Dann sind wir also, da haben wir auf jeden Fall jetzt beide unterschiedliche Präferenzen.
Dir hat diese Folge gefallen? Dann lass uns ein Like da und teile sie mit deinen Freunden. Und wenn du auch in Zukunft keine weiteren Folgen verpassen willst, dann freuen wir uns über dein Abo.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.